Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Episode. Das ist die Aufnahme der Late Night Show vom Dezember 2024. Sprechen Dr. Stefan Helker und ich, Christian Henrizi, über den zweiten Teil von Profit Center Prophylaxe. Aber bevor wir da auf unsere Takes kommen, sprechen wir über die neueste Entwicklung in der Klinik. Stefan hat einen CFO eingestellt. Warum hat er ihn eingestellt und was für Themen sollen belegt werden? Welche Relevanz hat IT in einem dentalen Unternehmen oder in einem Unternehmen per se? Und zum Abschluss noch ein paar liebe Wünsche und ein frohes Fest, was wir euch hier bestellen. Ihr hört diese Episode allerdings erst ein bisschen später. Deswegen möchte ich da an dieser Stelle gar nicht so tief drauf angehen. Ja, es geht auch im neuen Jahr weiter mit den Dental Late Night Folgen mit Stefan. Auch davon werde ich wieder 12 mit ihm abdrehen. Die werdet ihr immer hören. Und ich werde hochqualitativen Inhalt auch einmal im Monat noch dazu packen, so dass ihr auf mindestens 2 Episoden im Monat kommt, wer das noch nicht mitbekommen hat. Aber nun ab rein ins Gespräch mit Stefan und mir. Viel Spaß beim Zuhören. Stefan, lass mich dir erstmal zu Beginn sagen, das ist das erste Mal seit bestimmt 3 Monaten, dass ich dich mal halbwegs entspannt hier antreffe. Erst war der Wasserschaden, dann war es die Hetze zwischen den Terminen, dass du es reingedrückt hast 2-mal. Und jetzt, passend zu den letzten Tagen des Jahres, wirkst du auf mich deutlich gelöst. Und erstmal freut mich das als Freund, das so zu sehen. Aber gestatte die Frage, was ist heute anders als beim letzten Mal?
Oh, ich hab noch einen halben Kater von vorgestern.
Also der Alkohol. Okay, der Alkohol regelt alle Probleme sozusagen.
Wir hatten Weihnachtsfeier, ne, zum ersten Mal hier in der Klinik mit der Media und mit allen Leuten. Und wir waren, ich glaube, 85 Leute. Und mit DJ und allem drum und dran. Es ging um 18 Uhr los. Und den letzten habe ich bei mir aus der Privatwohnung rausgeschmissen um 6.30 Uhr.
Ja, was soll man dazu noch sagen?
12,5 Stunden. Die Mädels haben alles abgerissen, ne? Ich weiß nicht, ob du unsere Stories gesehen hast. Das war wirklich richtig krass. Das war richtig episch. Ja, das geht ja nicht ganz spurlos mit 42 an einem vorbei, aber alles gut. Also das Schöne ist, das Einfachste, was am Montag sein kann, ist ein OP-Tag. So, das ist so, operieren geht immer. So, wenn ich jetzt hätte heute irgendwie Meetings gehabt oder so, oder unternehmerisch hätte was machen müssen, oder keine Ahnung, irgendwie rausfahren irgendwo hin, ne? Das ist ja sehr aktiv und dann musst du irgendwie raus. Hier schön runterfahren mit dem Aufzug in den OP und dann reißt du da so 5-6 Implantationen ab. Das schaffst du im Schlaf und dann heute Abend noch ein bisschen Dental Late Night Show und Kathi hat schön Chinesisch bestellt für 21 Uhr. So, dann ist der Tag auch gut und morgen bin ich auch wieder bei 100%.
Also du sagst damit sozusagen implizit, wenn man Alkohol getrunken hat, ist Unternehmertum wirklich richtig schwierig, aber OPs machen richtig, richtig einfach. Okay, auch ein Learning.
Ja, ist so. Unternehmertum ist nie Routine und operieren ist Routine. Das ist so. Aber weißt du, was ist anstrengend? Anstrengend, also körperlich ein bisschen, ja, okay. Aber ganz ehrlich, wenn du das so oft machst, das dich schockt halt nichts mehr. Ich habe heute sogar noch einen Knochenblock gemacht und wo so Leute manchmal denken so, oh Gott, heute ein Knochenblock. Ich war so, ja, machen wir mal hinten raus aus dem Kieferwinkel und irgendwie vorne oben rein und ein bisschen Mikroschräubchen rein und passt.
Oh Mann. Aber du hast auch gesagt, dass du zum Jahresende auch so ein bisschen dir auch Zeit nimmst für so ein paar andere Themen, ne? Das war ja immer so ein bisschen deine Doktrine und da sagtest du so die letzten paar Momente des Jahres, da stehen ein paar andere Sachen für dich auf dem Zettel. Nimm uns da mal mit, bevor wir ins eigentliche Thema Profit Center Prophylaxe reingehen.
Ja, also es wird immer krasser, muss ich sagen. Jedes Jahr nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich brauche auch immer mehr Zeit, weil das ganze Konstrukt natürlich auch immer größer wird. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, eine Woche. Jetzt habe ich begünstigt durch die günstigen Feiertage am Donnerstag meinen letzten Behandlungstag. Dann ist Freitag nochmal einmal Meetings, ganz normal, am 20. Und dann habe ich am 21., 22., 23. 3 Tage Zeit. Dann der 24., 25. ist Family. Wobei der Abend vom 25., den nutze ich auch schon irgendwie, aber da werde ich wahrscheinlich ein gutes Buch lesen. Dann habe ich den 26., den 27., den 28., 29. und am 30. treffe ich mich mit meinem CFO, um die Strategie, die ich in diesen 7 Tagen erarbeitet habe, für das neue Jahr mit ihm gemeinsam zu besprechen. Und dann haben wir ab dem 2. Januar 3 Tage Jahresmeeting mit dem Leadership-Team.
Wer ist alles dabei? Kurze Zwischenfrage.
alle Funktionsleiter, also mein Head of HR, das ist bei uns die Michelle, dann Prozessleitung ist Andreas Tetzlaff, dann mein CFO, Dr. Alexander Goos, ich, meine Frau und Head of Marketing sozusagen. Alex wird wahrscheinlich ein Teil dabei sein. Ja, das war's.
Ja, okay, du sagtest auch gerade neuer CFO. Hol uns da mal ab, denn der letzte Stand war, du hattest noch keinen CFO und jetzt hast du einen. Gib uns da mal einen Blick, warum du dich, also ich meine CFO, Chief Financial Officer, das mal kurz zur Erklärung, das sieht man eigentlich in größeren Unternehmen. Ist das irgendwie eine Standardrolle geworden, so ab 250, 500 Mitarbeiter. Bis dahin nennt man es eigentlich so kaufmännischer Geschäftsführer, ne? So hat man es vielleicht auch früher gesagt, oder der leitende Buchhalter oder Chef der Buchhaltung. CFO hat ja verschiedene, also kommt aus einem angloamerikanischen, kommt quasi von der Wall Street und ist ja betraut mehreren Rollen, beispielsweise Geldbeschaffung, ne? Geldverwendung, Prozessoptimierung, aber auch Prozesskürzung, Strategie. Und was die meisten nicht wissen, der CFO hat Umsatzverantwortung. Das unterscheidet ihn zum Beispiel von dem Chef der Buchhaltung oder von dem kaufmännischen Angestellten, leitenden Angestellten, ja. Und deswegen zu dir, warum diese Rolle in der Dental One Klinik?
Wir gehen jetzt über 100 von den Mitarbeitern her und ich merke einfach, dass ich auf der strategischen Seite Unterstützung brauchte. Und ich wollte vor allem jemanden haben, der MBA in Business Administration hat. Plus eben bei ihm natürlich geil, er ist Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Und ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Ich wusste es vorher, jetzt weiß ich es ganz sicher, dass er auf dem Level ist, wo ich auch bin, vom Denken her. Und wir müssen jetzt so ganz langsam Executive Team aufbauen. Ne? Irgendwann wird es dann auch nochmal ein COO geben, wahrscheinlich für den Standort hier, damit ich irgendwann mich operativ rausziehen kann. Man hat ja immer die drei Rollen, ne? Manager, Fachkraft und Unternehmer. Und momentan bin ich halt sowohl in der CEO als auch in der COO-Rolle. Und die CEO-Rolle ist ja ein bisschen mehr im Makro angesiedelt und gerade für die Expansion, für das Konstrukt, wenn es dann eben auch um die nächsten Standorte geht, dann spätestens dann brauche ich eben, die COO-Rolle kann man ja so oder so sehen. Dann kann man ja lokal gebunden sehen, dann ist es eher eine Geschäftsführerrolle für den Standort. Man könnte sie auch global sehen. Ich sehe die aber erstmal eher hier im Klinikkonstrukt. Ich habe aber gemerkt, dass die CFO-Rolle die erste war, die mir jetzt gefehlt hat. Wo ich jemanden brauche, der wirklich besser in diesem einen Bereich ist als ich. Also ein Executive-Team kann man anfangen aufbauen, meines Erachtens so bei 100 Leuten. Davor wird das wahrscheinlich viel zu teuer. Außer man findet jemanden, der sagt, ich gehe ein bisschen mit ins Risiko und man incentiviert ihn vielleicht auch an den Wachstums-KPIs wie Umsatzwachstum und Gewinn. Das haben wir auch getan. Außerdem hat er auch noch einen Teil fachliche Kompetenz sozusagen, also 2 Tage Behandlung, 3 Tage eben seine CFO-Rolle und wächst dann aber auch in diese Vollzeitrolle, genau wie ich. Also wir wachsen quasi gemeinsam von 50-50, ne, 50 Behandlung, 50 wirklich Executive-Rolle hin zu Fulltime. Und das wird dann irgendwann in 1-2 Jahren soweit sein, wenn wir dann eben über die 200 Leute gehen dann, ja.
Okay, spannende Insight. Also nochmal Repro, nach Weihnachten, 7 Tage setzt du dich alleine hin, am 30. kommt oder am 31., 30. sagtest du, ne?
Am 30. kommt Alex für einen ganzen Tag. Wir gehen alles durch, committen uns auf die Makroziele und werden dann mit dem Funktionsleiterteam, also eine Nummer unter der Executive-Ebene, die 3 Tage ausarbeiten für das Team. Und dann haben wir am 6. einen Tag mit dem gesamten Team. Und da wird dann announced unsere Makroziele plus Quartalsziele für das gesamte Konstrukt als auch für jede einzelne Abteilung. Das ist richtig viel Arbeit so, ne? Also da steckt halt richtig viel Detailarbeit drin. Und sehr, sehr viele Überlegungen, die da reinlaufen. Und man muss wirklich gucken, okay, was sind jetzt wirklich die 3 bis 5 Ziele, die wir in diesem, strategische Ziele, die wir im Jahr 25, es gibt auch ein neues 3-Jahres-Ziel. Also wir haben immer ein 3-Jahres-Ziel und ein 1-Jahres-Ziel. 3-Jahres-Ziel ist so ein bisschen wirklich makrostrategisch. 1-Jahres-Ziel ist dann wirklich, was tun wir, um auf das 3-Jahres-Ziel einzuzahlen. Und dann gibt's die Quartalsziele, ne? Und die gibt's dann eben auch für die einzelnen Abteilungen, aber auch für die Klinik gesamt. Und dann bist du schon sehr weit im Downgoing, ne? Und die Quartalsziele, die enden dann in Aktionen und Prioritäten. Also das bedeutet, du hast 3 Quartalsziele für eine Abteilung und darunter gibt es dann mehrere Aktionen, die sozusagen auf die Ziele einzahlen. Beispiel, du hast ein Quartalsziel No-Show-Rate auf unter 10% drücken. Dann wäre eine Aktion wäre zum Beispiel, jeden Patienten vorher 3-mal anzurufen. 2. Aktion wäre, ein Recall E-Mail-mäßig zu etablieren. Also wirklich die ganz konkreten Aktionen dann. Und das sind immer Aktionen, die neben dem eigentlichen Tagesgeschäft stattfinden, um etwas am Unternehmen zu verbessern. Weil das andere hast du sowieso. Kannst du zwar auch wieder optimieren, aber im Großen und Ganzen geht es um Aktionen, die wir bisher noch nicht machen, die zu einem besseren Ergebnis führen sollen als bisher.
Jetzt sagst du 7 Tage. Im ersten Moment hätte ich gesagt, okay, 7 Tage sind schrill lang und fast schon übertrieben lang. Bedeutet das 7 Tage, 8 Stunden am Tag? Machst du dir darüber Gedanken? Oder vielleicht sogar, wie ich dich kenne, 10 Stunden? Das sind, also sagen wir mal, 70 Stunden plus minus. Sitzt du an diesen Dingen? Gibt es da Masken für? Gibt es da Vorlagen für, die du dann für dich ausfüllst? Ich meine, du musst ja irgendwie kanalisiert 7 Tage alleine für dich arbeiten. Führ uns da mal durch.
Also ich habe 2, 3 Bücher auf der Agenda in diesen 7 Tagen auch, also die ich lesen möchte. Also das sind dann wirklich, also von den 7 Tagen sind 2,5 bis 3 wirklich reines Lesen von ganz bestimmten Contents, die ich aus Büchern haben möchte, wo ich sonst nicht zukomme. Und 4 Tage sind dann wirklich das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ich gehe durch das Scaling Up Framework durch, also nutzen ja Scale Up, und gehe eigentlich auch durch die einzelnen Abteilungen schon durch, ne, und gucke, wie diese Abteilungen jetzt beitragen können auf die Makroziele. Also meistens fängt es an mit einer Umsatzprojektion, um jetzt mal ganz wirklich down, wirklich einfach, wie machen wir das oder wie mache ich das? Ich schaue mir an, welche Leute wollen wir nächstes Jahr hiren, wann kommen diese Leute, und dann schaue ich, was können die an Umsatz erbringen. Und dann schaue ich wirklich genau hin, wie schaffe ich die Voraussetzungen dafür, dass sie das schaffen können. Da sind die räumlichen Voraussetzungen, da sind die Prozessvoraussetzungen, da sind die Support-Mitarbeiter, die du dafür brauchst. Also es fängt mit den Umsatzerbringern an. Wir möchten zum Beispiel nächstes Jahr jedes Quartal einen Zahnarzt einstellen und wahrscheinlich 3 ZMPs. Die kommen dann irgendwie alle 4 Monate. Und dann guckst du, okay, was bedeutet das? Wann muss ich welches Zimmer ausbauen? Wie viele Leute brauchen wir im Callcenter? Das heißt, ich fange mit den personellen Sachen an und dann versuche ich zu antizipieren, was bedeutet das eigentlich für die ganzen Sachen drumherum? Und dann geht es natürlich noch um grundsätzlich strategische Dinge. Wollen wir neue Abteilungen aufbauen? Wollen wir in eine Abteilung besonders viel reinstecken? Dann geht es ums Thema Marketing, ne? Das ist das dritte Feld. Also welche Budgets möchten wir fahren? Worein möchte ich gehen im nächsten Jahr? Setzen wir mehr auf Content-Marketing? Wenn ja, auf welcher Plattform? Welche Formate stellen wir ein? Welche Formate gehen weiter? Welche Formate wollen wir neu machen? Also es sind schon viele Sachen, die du da machen kannst. Da brauchen wir neue Mitarbeiter im Marketing. Was ist mit Thema Weiterentwicklung? Wen möchten wir wo fördern? Welche Sachen möchten wir als Team komplett gemeinsam machen? Wollen wir wieder einen Scale-Up-Workshop machen? Möchten wir einen Leadership-Workshop machen? Welche Budgets haben wir nächstes Jahr für Weiterentwicklung? Das wird alles in diesen 4, 5 Tagen gemacht.
Okay. Ich kenne das so, dass eigentlich gerade bei diesen ganzen Umsatzthematiken, bei allen Thematiken, die pekunär sind, dass da eigentlich der CFO eigentlich sehr, sehr viel Maske ausfüllt und dass dann irgendwie auch abgeglichen wird, ob es mit dem Tatsächlichen so übereinzubringen ist. Also ihr habt das an der Stelle noch so ein bisschen separiert. Das heißt, du nimmst das noch vom Tisch, um ihm das peu à peu zu übergeben, oder?
Ja, weil Alex gerade seit 3 Monaten so richtig im Sattel sitzt, ne? Und deswegen treffen wir uns wirklich dann einen Tag dann, wo wir das dann nochmal wirklich, also er macht sich auch seine Gedanken und dann legen wir es einmal übereinander an diesem Tag. Also ich glaube, er macht nicht 5 Tage, aber ich mache ja auch noch ein paar andere Themen, ne, neben dem Pekuniären, sondern da gibt's ja noch andere Sachen. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt, ne? Und dann legen wir das übereinander und gucken, ob wir da relativ nah beieinander sind und matchen das dann, ne? Am Anfang ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn das 2 Leute machen, weil ich bin noch tiefer drin. Im nächsten Jahr wird es vielleicht anders sein, ja.
Ja, super cool. Wer hat bei euch die IT-Verantwortung? Macht das auch der CFO mit oder macht das ein anderer?
Momentan ist das der Nick bei uns. IT ist aber eine von den Abteilungen, die übernächstes Jahr eventuell weiterentwickelt werden müssen. Und IT ist für mich nicht klassisch IT. IT ist für mich mehr als das. Informationstechnologie bedeutet eigentlich, wie speichern und machen Informationen zugänglich und distributieren die innerhalb des Unternehmens. Das ist für mich Informationstechnologie.
Ja, alle Softwaren, wie die miteinander kommunizieren, welche Software wird neu eingeführt, welche soll rausgeschmissen werden, was muss weiterentwickelt werden, wo brauche ich Individualprogrammierbudget. Also heutzutage ist ein Unternehmen, das sieht man schon auf der hinteren Seite der Bergkuppe, das heißt am Abstieg, wenn es diese Abteilung nicht in einer gewissen sozusagen Flughöhe ansiedelt. Es ist nicht, wo steht der Server, wie wird etwas gesichert, das ist es auch, aber es geht so viel darüber hinaus, jedes prosperierende, also wachsende Unternehmen, was noch sozusagen nicht im Structural Decline ist, sozusagen den Weg auf, die muss sich ganz, ganz, ganz intensiv um diese Funktion halt priorisiert kümmern.
Also die Frage ist ja, bei IT bekommen die richtigen Leute die richtigen Daten zur richtigen Zeit? Das ist so ein bisschen das, was dahinter steht.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialogue. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Das heißt, du kannst ja viel messen. Die Frage ist, wie misst du es? Wie convenient ist es? Wird es auch genutzt? Wissen alle Leute, wo es steht? Und manchmal ist es auch die Herausforderung, überhaupt diese Daten irgendwo rauszukriegen. Ne? Also, dass die irgendwo in den Tiefen der PVS schlummern. Mittlerweile gibt es ja relativ gute Tools, aber wir haben, obwohl wir Rose Metrics haben, sind wir jetzt gerade mit Cinify dran, uns komplette Custom-Dashboards zu bauen. Da fließt richtig viel Geld gerade rein. Ich glaube, haben wir schon irgendwie 30.000, 40.000 Euro reingesteckt. Nur um mit einem individuellen Programmierer, der unsere eigenen Dashboards dann baut, das hinzubekommen. Ne? Und das ist natürlich so eine, ein Unternehmen kann ja nur dann wachsen. Also wenn du irgendwie nicht weißt, was du jetzt entscheiden sollst, dann ist es ein Defizit in der IT-Abteilung, weil sie dir nicht die Daten liefert, die du eigentlich bräuchtest, um eine Entscheidung zu treffen. So, das heißt, IT bedeutet gleichzeitig nichts anderes als Entscheidungstreffung zu vereinfachen, weil du die richtigen Daten hast. Ne? Wenn du nicht weißt, ob du neue Mitarbeiter einstellen sollst oder ob deine Kultur kacke ist, dann ist es, weil du deine Zufriedenheit nicht misst oder weil du deine Churnrate bei den Mitarbeitern nicht misst. Und das ist auch IT. Also ich glaube, viele definieren IT als die PVS-Software und ob da irgendwie ein Bluescreen irgendwo läuft. Aber das ist viel, viel mehr, ja.
Nein, 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 nein. Weit drüber hinaus. Vor allen Dingen, das schafft ja auch den Spielraum, um vernünftig wachsen zu können, dir die vernünftigen Informationen zu geben. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Je mehr Daten man hat und man in der Lage ist, diese genauer zu betrachten, auf beispielsweise Kohorten, und diese Kohorten noch besser zu untergliedern, umso bessere Entscheidungen kannst du treffen. Zum Beispiel, was oft und sehr viele, das ist jetzt ja ein ganz einfacher, das ist kein Take, das was der Take, der kommt jetzt. Ganz viele sehen Durchschnittszahlen. Zum Beispiel, der Durchschnittspatient lässt bei mir in der Praxis 500 Euro. Ja? Und das hatten wir in der letzten Folge und so können wir in die Folge vielleicht auch mal langsam einsteigen. Und dann hast du ja die These bei dir aufgestellt und ich teile mal den Monitor und dann können wir so ganz elegant reingehen. Und zwar hast du gesagt, Patienten, die am Prophylaxe-Konzept teilnehmen, erzielen einen mehr als doppelt so hohen Customer Lifetime Value als jene, die es nicht nutzen. Das bedeutet, du hast über alle Patienten 500 Euro und jetzt könntest du dir sagen, okay, jeder neue Patient oder jeder Patient irgendwie ist bei mir 500 Euro pro Jahr wert. A, es ist eigentlich wahr, aber die tatsächliche Wahrheit, die du benutzen kannst, ist eine diametral andere. Denn die einen Patienten sind 1.000 Euro wert und die anderen 250 oder was ich, oder 800 Euro wert, die anderen sind 250 Euro wert. So dass im Durchschnitt sind sie dann vielleicht bei 500, ja. Aber dieser eine Patient hat eine ganz andere Signifikanz in deinen Daten.
Ja, also die Differenzierung und die Aufgliederung der Daten ist entscheidend, ne? Ob du damit gute Entscheidungen treffen kannst. Weil du würdest mit der 500-Euro-Geschichte andere Entscheidungen treffen als mit der 250 und 1000er. Weil du weißt dann, okay, ich konzentriere mich auf die eine Kohorte, während ich die andere liegen lasse. Und derjenige, der in seinem Data Warehouse die Sachen differenzieren kann, wird immer einen absoluten Wettbewerbsvorteil haben. Ne?
Ja, und geht darüber hinaus. Man muss Deckungsbeitragsrechnungen zu verstehen wissen. Das heißt, wo packt man Zuschläge hin? Was kostet der und der Kunde mehr? Was bringt ein die und die Initiative? Gerade wenn du Marketinggeld raustust und du redest mal nicht über 1.000 oder 2.000, sondern über 10.000, 20.000, 30.000 Euro, die dann vielleicht im Monat weggehen, dann willst du das ganz, ganz, ganz genau wissen. Denn dann kriegst du vielleicht den gleichen Effekt mit 3.000 oder 4.000 Euro hin, nur wenn du das links und rechts ein bisschen besser steuerst. Und da entscheidet sich, wie schnell, und das gehört auch meines Erachtens alles in diese sogenannte IT-Flughöhe rein, da entscheidet sich das ganz schnell, wer dann sehr, sehr schnell sozusagen diese J-Curve, diese Kurve kriegt, dass er dann sozusagen abheben kann, seine Kosten relativ zu seinem Umsatz sinken sieht und dadurch wirklich gut wird.
Also du musst halt wirklich diese Ratio kennen von Customer Lifetime Gross Profit zu Cost to Acquire a Customer. So, und wenn du die kennst oder weißt, wo die gut ist und du da all in gehst, dann kannst du halt einfach viel, viel schneller wachsen. Ne? Wenn ich weiß, okay, ich kann mit einem Implantatpatienten 2.000 Euro an Profit machen, nicht Umsatz, ne? Lifetime, und ich mache mit einem normalen Patienten 200, dann kann ich für einen Implantatpatienten auch das Achtfache, Zehnfache ausgeben. Ne? Und dann weiß ich auch, dass es die richtige Entscheidung ist und kann es trotzdem tun. Ne? Während vielleicht jemand anders an diesem Patienten nur 1.200 Euro verdienen, weil er ihn eben vielleicht nicht auf den Knochenblock berät, sondern da einfach nur so eine kleine Versorgung drauf macht oder weil er kein Eigenlabor hat und nicht die ganze Wertschöpfungskette abbilden kann. Dann ne, weiß man ganz genau, ey, das ist eine Stärke von mir. Und da können wir reingehen. Oder Stress-Free Revenue Indicator, ne? Also ich habe 3 gute Chirurgen, die das abarbeiten können und nicht irgendwelche Allgemeinzahnärzte, die bei jeder 5. Implantation, weiß ich nicht, abbrechen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Ne? Und das verletzt sich in ganz andere Lagen, ne? Oder wenn du weißt, mein Cost to Acquire a Customer kann ich hier optimieren, indem ich bessere Landingpages baue. Ne? Wir werden jetzt auch wieder ein Learning für nächstes Jahr. Wir werden nächstes Jahr jede Woche einen Split-Test machen für unsere Landingpages. Das heißt, nächstes Jahr 52 Split-Tests. Am Ende wird unsere Landingpage wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Conversion-Rate haben, die vielleicht doppelt so hoch ist wie ganz am Anfang. So, haben wir auch viel zu wenig gemacht, war ein mega krasses Learning, weil wir optimieren immer an den Contents, also was sehen die Leute vorher, also machen 1.000 Videos, aber die Landingpage dahinter, die mal konsequent durchzuoptimieren, macht niemand. Niemand. Und wenn du nur 10 Headlines testest, allein da hast du schon 30% Potenzial.
Ja, 100% richtig. Also, insofern, Stefan, letzter Punkt noch dazu, deine Vorlagen und Masken, die du für deine Ziele machst in deinen 7 Tagen, ist das alles aus Scaling Up oder hast du da noch andere, die du vielleicht auch unseren Hörer, Hörerinnen zur Verfügung stellen könntest?
Nee, sind wirklich die aus Scale Up, also scaleup.de. Der Nicolai Ladani, der Gründer von Scale Up, der war ja auch zum Interview. Das gibt's jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen bei uns auf dem Podcast auch online. Krasser Typ, wirklich richtig geiles Framework. Ja, wir haben mittlerweile auch, also wir nutzen zum Beispiel A-Work. Ja, A-Work ist zum Beispiel für unsere, du musst dir das so vorstellen, diese ganze Strategie ist ja schön und gut, aber wenn du nicht in die Execution kommst, ja, jedes Unternehmen hat 4 Bereiche, People, also die Menschen, Strategie, Execution, Cash. So, und Strategie und Execution hängen sehr eng zusammen, ne, weil eine Strategie muss umgesetzt werden. Und das Strategy Sheet nutze ich eigentlich 1:1 aus Scaling Up. Und dann für die Execution, da gibt's dann diese Wer-was-wann-Pläne, also wer macht was bis wann. Und das haben wir ein bisschen auf ein anderes Level gehoben, indem wir A-Work eingeführt haben. Das ist eigentlich ein Projektmanagement-Tool, weil da kannst du Wer-was-wann wirklich mit Zuständigkeiten digital und mit Zeitkontingenten und mit Unteraufgaben und mit Checklisten und so machen wir das eigentlich immer, dass die Teamleiter dann immer ihre A-Work-Aufgaben kriegen, die dann mit ihren Teams dann teilen und dann guckt man immer in den Weeklies beziehungsweise dann in den Quarterlies, also dann, ob das umgesetzt wurde. Also A-Work ist ein cooles Tool, ist aber nicht ganz einfach. Also das war schon ein Change. Das ist jetzt nicht so wie, ich führe mal digitales Röntgen ein und dann ist nach 2 Wochen alles besser als vorher, sondern da muss man sich erstmal ein bisschen reinarbeiten. Ist halt ein echtes Projektmanagement-Tool, ne?
Okay, sehr cool. Also das nur mal als Info. Ich wollte nur mal für diejenigen, die zuhören, die vielleicht da noch irgendetwas nutzen können, nutz Scaling Up und A-Works. Ich suche mal die Links raus und packe die in die Shownotes.
A-Work, einfach zusammen. Nutzt übrigens auch die Media als Agentur, die hat das quasi eingeführt, getestet, für gut befunden und uns dann erklärt. Da war die Dentaban Media mal ahead of us.
Ja, das ist doch schön. So ist das. So bevorsteht man sich gegenseitig. Also, zum Thema zurück. Wir haben letztes Mal das Thema 3 abgeschlossen, wo wir über die Rentabilität der Prophylaxe gesprochen haben und wir steigen jetzt sozusagen Volley mit ein bisschen Vorlauf in unser Thema 4 von 5 Themen Blöcke ein, die wir letztes Mal nicht geschafft haben. Und hier ist die Aussage, hohe Auslastung ist der Schlüssel zum Erfolg in der Prophylaxe, konsequente Terminbindung, geringe Ausfallquoten, klare Kommunikation und der Einsatz von Zusatzversicherungen. Also, fang mal an, Stefan, und geh in die konsequente Terminbindung. Wie sieht das bei euch aus und wie ist das auch wahrscheinlich mit Punkt 2, geringe Ausfallquoten, miteinander verknüpft?
Ja, also als Voraussetzung muss man einfach erstmal sagen, das Behandlungszimmer an sich ist das wertvollste Asset. Das heißt, in den meisten Praxen gibt es eine sehr begrenzte Anzahl an Zimmern. Das heißt, wenn ein Zimmer entweder leer steht oder eben, keine Ahnung, durch Ausfall nicht benutzt wird, ist das für alles eine Katastrophe. Also das ist so, ähnlich wie Zeit heilig ist. Es ist ja Zeit, ne? Jedes Zimmer steht in der einen Praxis 8 Stunden, in einer 10, bei uns 15 Stunden pro Tag zur Verfügung. So, in jeder Stunde, wo das einfach nicht benutzt wird, wird kein Geld verdient. Und das Geld wird dann verdient, sobald man die Kosten gedeckt hat. Das heißt, 70-80% in der Prophylaxe macht man, um die Kosten zu decken. Und die anderen 30%, da wird dann erst das Geld verdient. Das heißt, wenn oben 10% wegfallen, also in der Auslastung, fällt wahrscheinlich eher ein Viertel des Gewinns weg. Mindestens. So, und das ist einfach eine Erkenntnis, die dazu führt, dass man das heilig behandeln muss. Also das bedeutet, Ausfall muss einen so ärgern und es muss auch die Prophylaxekraft ärgern. Und das kommt dann gleich in Punkt 5, warum das dann ärgern muss. Und das bedeutet aber, das größte Ziel der Praxis muss es wirklich sein, das im Bewusstsein des Patienten einen Wert für die Dienstleistung zu schaffen. Das heißt, einmal kommunikative Schulung der ZFA bzw. der ZMP oder DH, dass die wirklich in jedem Falle immer wieder einen Folgetermin vereinbaren, wenn der Patient fertig ist mit der Prophylaxe. Bei uns verlässt niemand die Praxis ohne einen Folgetermin. Und das kann man auf verschiedenen Leveln machen. Das kann man machen, wollen Sie einen Termin machen? Nee, mache ich von zu Hause. Okay, das ist niedrigstes Level. Ich habe einmal gefragt, aber dann gebe ich auf. Dann gibt es halt dieses Thema, ich frage nochmal nach, wollen Sie einen Termin machen? Oder ich frage gar nicht erst, wollen Sie einen Termin machen? Sondern, so, wir machen jetzt mal direkt den Folgetermin. Also die Art der Kommunikation ist ja auch schon entscheidend. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Ja, nicht. Oder wollen Sie lieber in 6 Monaten oder sogar schon in 5,5? So ist eine ganz andere Fragestellung. So, du kannst natürlich viel tun. Haben wir auch gemacht. Kommunikative Schulung, super, super wichtig. Weil viele sind schon recht gut. Also gerade DHs und ZMPs, wenn die in guten Praxen waren. Ich habe schon wirklich auch gute Leute bekommen. Ich habe aber auch Leute bekommen, die waren handwerklich gut. Also sie haben eine gute Prophylaxe gemacht. Kommunikativ aber sehr, sehr schlecht. Oder sagen wir mal unerfahren, ja. Das heißt, ihr müsst da erkennen, als Praxisinhaber, gibt es dort ZMPs oder Leistungserbringer mit einem Kommunikationsdefizit, die vielleicht auch irgendwie, vielleicht auch einen limitierenden Glaubenssatz haben. Ich kann den jetzt nicht so bedrängen, aber aus Erfahrung ist es so, wenn man ein bisschen konsequenter ist und auch ein bisschen, man soll die Leute nicht nötigen. Nötigen ist definitiv zu viel, sondern man sollte ein konsequentes Konzept durchfahren. Und das geht nur immer wieder mit, wir machen jetzt einen Folgetermin. Und dadurch haben wir wirklich, also ich kann das ja sagen, was es bei uns bewirkt hat. Wir sind von einer Folgeterminquote von gut 60%. Jetzt im Dezember ist nochmal gestiegen, sind wir jetzt bei 86%. Also 14%, die keinen Folgetermin über die ganze Praxis. So, und in der Prophylaxe sind wir jetzt mittlerweile bei unter 10% Nicht-Folgetermin. Also die KPI ist ohne Folgetermin entlassen. Und das ist natürlich ein Gamechanger, weil erstens sichert man so die hohe Auslastung der Praxis. Man braucht weniger Patientenstamm, um eine höhere Auslastung zu fahren. Man gewöhnt die Leute an eine Routine und Leute, die Routine haben, kommen regelmäßig zu Terminen. Also man möchte eigentlich wenig Neupatienten theoretisch haben. Man möchte eigentlich am liebsten den OP haben, der schon seit 20 Jahren kommt und für den das wie der Friseurtermin schon immer im Kalender eingetragen ist. Weil das sind die mit den niedrigsten No-Shows. Also bei uns sind auch die höchsten No-Show-Quoten bei denen, die einen Ersttermin hatten und dann zum zweiten Termin zur Prophylaxe kommen. Da haben wir eine No-Show von 20-25%. Bei den anderen haben wir 3%, 2%. So, und das ist eben das, was man halt haben möchte. Und so kommt man dann eben auf die hohe Auslastung, um eben dann eine hohe Rentabilität beziehungsweise einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Und so kriegt man das hin, wenn man, sag ich mal, einen Stundenpreis von 120 Euro hat, dass eine ZMP auch eine 2 vor der Stelle haben kann bei den Umsätzen. Also die können 20, 22 machen, die bei uns Umsatz machen. Bei DHs ist nochmal was anderes, weil die machen PA. Aber dann sind die in einem Level, kommen wir ja gleich hin, wo durchaus ein Assistenzzahnarzt auch durchaus gucken muss, dass der da drüber kommt. Also gerade wenn die noch IPs machen, wenn die gut machen, UPTs, Das sind alles Leistungen, die haben 180, 190 Stunden Umsatz. Und das ist schon wirklich richtig gut. Und dann wird die Prophylaxe wirklich zu einem Profit Center.
Ja. Was du nicht vergessen darfst, ist, deine Prophylaxekräfte machen ja auch dann Bleaching. Das sind auch extrem hochpreisige Behandlungen. Also, dass das nie ein Hauptteil wird geschenkt, aber wenn das nur 5% der Behandlung ist, dann bist du bei deutlich über 20, ne?
Hast du wieder 4-5 Euro im Gros mehr Honorarstundenumsatz, ja.
100%, ja. Und dann bist du dann leicht eher so bei Richtung 22, 25. Und wenn du halt unter 5% bist, wenn du bei 1% bist, dann bist du eher bei 18 oder 19. Das heißt, das ist nachher der Hebel, wo du dann richtig raus den Umsatz reinholst, ne? Lustigerweise, also Anekdote hat hiermit nichts zu tun, wo du gerade Friseur erzählst. Bei meiner Friseurin, bei der ich schon seit 16 Jahren bin, sie hat seit, glaube ich, seit einem halben Jahr, fragt sie mich immer beim Termin, wo ich da bin, so, lass uns gleich mal einen Termin fürs nächste Mal machen. Und ich habe jedes Mal bisher einen gemacht. Und ehrlich gesagt war das so für mich sowas von drin. Also bei mir selber, wo ich Zahnärzte berate, dass man es genauso macht, wie du es gesagt hast, war es bei mir selber so drin, dass ich dann immer meinen Termin gemacht habe, wo ich dachte, oh Mensch, ja, Spiegel geguckt, oh, wieder ein bisschen lang geworden. Ich guck mal, wann sie jetzt frei hat. Aber so, dass man das dann plant, ist eigentlich sehr viel schöner. Und ich möchte jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer herausfordern, wie viele machen eigentlich ihre eigenen sozusagen regelmäßigen Termine, die nicht medizinisch sind. Also jetzt nicht Physiotherapie, wo ich ja immer automatisch schon einen fürs nächste mache, aber die sozusagen nicht medizinisch notwendig in Bezug auf eine irgendwie OP oder irgendwie Verspannung oder Schmerz sind. Also Prophylaxe, Friseur, die Termine für die Fingernagelpflege, für es gibt ja bestimmt so 5-6 regelmäßige Pflegetermine, wenn man so will. Wer macht diese Pflegetermine schon ab an dem Tag, wo er oder sie da ist? Und ich glaube, ein Großteil von uns macht das eben noch nicht. Aber es ist aus meiner Sicht, aus meiner Experience, es ist viel schöner. Es ist viel, viel schöner, das so zu machen.
Das Ding ist, wie blöd ist das? Du sitzt zu Hause, ach, jetzt muss ich wieder beim Friseur anrufen oder ich muss da jetzt auf die Online-Seite. Du bist schon da. Es wird dir mega einfach gemacht. Ja, und du brauchst auch nicht mehr nachdenken. Also ich bin froh, wenn etwas, was ich sowieso eigentlich machen möchte, es sofort im Terminkalender ist. Es ist richtig geil. Und wenn das dann noch ein bisschen geführt wird und ja, machen wir jetzt alle 5 Wochen Haare schneiden, ne, weil ihre Haare wachsen ja immer sehr schnell, was weiß ich, ne, oder alle 8 Wochen oder 7 Wochen, was auch immer. So, und dann kannst du in deinen Terminkalender gucken, dann steht's drin. So, und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie, wenn die Haare schon total lang sind, und dann brauchst du einen Termin und dann an dem Tag, wo du einmal kannst, da gibt's dann keinen. So, und dann scheiße, dann fahre ich in den Urlaub. Und dann kriege ich es vorher nicht mehr hin und dann ärgerst du dich. Ja, und das, gut, bei der Prophylaxe ist es leider so, die Bakterien, die melden sich relativ spät in Form von Parodontitis. Ja, das ist so ein bisschen unser Job. Die Friseure haben es ein bisschen einfacher. Ne? Weil du weißt, okay, Haare, wenn die Haare lang sind, sehe ich scheiße aus. Dann hast du nochmal vielleicht, also die Friseure haben es wirklich einfach. Ne? Aber wir können mit der Kommunikation das auch hinbekommen. Und ich merke ja, dass es funktioniert. Also ich hab da wirklich, vor einem Jahr war ich auch noch nicht da, weil wir einfach, wir konnten ja damals keine Prophylaxe-Konzept anbieten, wir hatten ja zu wenig Zimmer, ne? Aber wenn du die Zimmer hast und du fängst dann an, plötzlich das konsequent anzubieten, wir haben die Prophylaxe-Umsätze vervierfacht in den letzten 16 Monaten oder so. Also ich habe mal geguckt, letztes Jahr irgendwie im Oktober, November, das kannst du gar nicht erzählen, wir haben jetzt über 100.000 Euro Prophylaxe-Umsatz in einem Monat gemacht, ne? Das ist Wahnsinn. Und das, obwohl wir gar nicht, wir haben den Patientenstamm nicht vervierfacht, sondern nur verdoppelt. Aber weil wir eben eine doppelte Quote haben bei den Leuten, funktioniert das. Und dadurch hast du echt einen sehr, sehr treuen, hochwertigen Patientenstamm. Du tust was Gutes. Du hast echt die richtigen Leute bei dir im Stamm. Ne? Der CLV stimmt. Du machst eine gute Zahnmedizin. Also kann ich jedem nur raten, sich mit dem Konzept eben zu befassen. Und wenn die Zimmer nicht ausreichen, dann mal zu gucken, ob irgendwie die Expansion halt irgendwie möglich ist. Weil das ist wirklich Stress-Free Revenue und man tut was für die Demografie und für wirklich die allgemeine Gesundheit in der Bevölkerung. Und das ist schon eigentlich eine coole Sache.
Absolut richtig. Klare Kommunikation. Hast du da noch ein paar Takes drauf oder sollen wir direkt weitergehen zur Zusatzversicherung?
Ja, doch, ein, zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Man muss natürlich auch gucken, wie trennt man sich von Leuten, die eben nicht zuverlässig sind. Sag mal so, wenn man die zuverlässigen Leute hat, dann ist das Erinnern nicht ganz so wichtig, aber du hast immer deine Pappenheimer. Wir haben halt gemerkt, der Unterschied zwischen ich mache den Folgetermin nur und dann kommt der oder kommt nicht und ich mache vorher nochmal ein Recall-System. Wir haben ja schon öfter mal über Recall-Systeme gesprochen. Wir haben jetzt aber wirklich gemerkt, wir machen das mit Bettercare. Das funktioniert ganz gut. Allerdings rufen wir dann, wenn die Patienten eben nicht aktiv bestätigt haben den Termin, also einfach gar nicht auf die E-Mail reagiert haben, ruft die ZMP, den Patienten persönlich an. So, und das funktioniert halt bombenmäßig, ne? Und wenn trotzdem keiner dran geht und die Leute reagieren nicht auf die Mail, ja, dann wird bei uns der Termin rausgenommen und neu besetzt. Dann ist das halt so. Und das lernen die Leute dann auch. Die kriegen halt wirklich dann das als E-Mail ja auch geschickt. Und damit erzieht man sich so ein bisschen seinen Patientenstamm, ne? Dann, wenn der dann einmal da war und dann vielleicht doch, also es kommt ganz selten vor, ne? Jemand, der nicht auf Telefon reagiert und auf E-Mail, kommt auch nicht. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn das doch mal alle Jubeljahre passiert, dann findet man immer auch noch eine Lösung. Dann sagt man, hey, wissen Sie was, ich kann Ihnen, wenn Sie 2 Stunden warten können, da gibt's einen Ausfall. Oder guck mal, dass ich Sie irgendwie morgen, übermorgen, oder ich setze Sie auf eine Warteliste. Ist aber immer noch besser, als 18 Ausfälle im Monat zu haben, weil man die Leute nicht angerufen hat. Und das hat bei uns nochmal die Showrate extrem nach oben gebracht. Und ansonsten konsequent Auswahlhonorar, ne? Das ist wirklich, kann ich nur noch mal betonen.
Hast du jemanden mal gehabt, der dagegen Protest eingelegt hat und es nicht gezahlt hat? Und wie gehst du dann damit um?
Wenn er es nicht bezahlt, dann ist, wir verfolgen das nicht. Aber das ist ein Filter nur. Also wir stellen das Honorar und solange das offen ist, gibt es keine Termine mehr.
Ja, hatten wir auch schon mal eine Folge zu. Ich wollte es hier nur noch mal wiederholen. Also das ist eigentlich auch guter Usus. Verfolgt es nicht, stellt die Rechnung und dann gibt es keine Termine mehr. Das ist immer das Allereinfachste.
Richtig. Also da jetzt da wegen 120 Euro hinterherzugehen und Rechtsanwalt einzuschalten, ist Unsinn. Ist einfach, ist halt verschwendete Lebenszeit, macht das nicht. Und nachher gibt es da noch irgendwie, was weiß ich, eskaliert das Ganze? Nein.
Also hatten wir in unseren 40 Folgen schon eine zu. Also insofern da nur long story short, in Rechnung stellen, keinen neuen Termin vergeben und dann auf sich beruhen lassen, dann ist dem eben so. Ich wollte eigentlich aufs nächste Thema gehen. Auf Zusatzversicherung würde ich gehen, ja.
Ach so, genau. Also das ist auch noch ein geiles Thema, weil wir haben gemerkt, also es gibt schon viele Leute, die haben eine Zusatzversicherung. Wir hatten ja auch in diesem CLV-Rechner mal geschaut, wie sind denn die Leute mit und ohne. Und ja, mit sind es 60% höherer CLV. Also ein Patient mit Zusatzversicherung gibt in der Praxis im Durchschnitt 60% mehr Geld aus. Warum? Natürlich, ne? Wenn du All You Can Eat gebucht hast, dann isst du halt auch mehr und bist auch eher willing, sozusagen in natürlich höhere Dienstleistungen zu machen. Das erwartest du ja dann sogar. Deswegen ist es bei uns so, dass wir gucken, dass wir den Patienten, die sowieso am Prophylaxe-Konzept teilnehmen, immer eine Zusatzversicherung empfehlen, weil die quasi sich selber trägt, ne? Also wenn du zweimal im Jahr bei uns bist, dann zahlst du 270 Euro. Das sind 22 Euro im Monat. Und für 22 im Monat kriegst du sogar für weniger eine Prophylaxe-Flatrate. So, und wenn diese Leute diese Prophylaxe-Flatrate haben, dann kommen die nicht nur zweimal, sondern vielleicht auch 3 oder 4 Mal im Jahr und haben dann meistens noch ein paar Zusatzsachen mit abgesichert. So, und dann gibt's für 30 Euro bist du dann eigentlich schon an dem Punkt, wo du Implantate mit drin hast. Ne? Also wenn das sinnvoll ist bei den Patienten, dann kann man ihnen das so sagen, hey, sie kommen sowieso zweimal im Jahr, dann haben sie irgendwie sowieso 22 Euro und wenn sie noch 8 Euro im Monat drauflegen, dann sind sie komplett abgesichert für Implantate, dann wären sie schön doof, wenn sie es nicht machen. So, und dann sucht euch einen guten Partner. Ne? Wir machen das ja. Ich habe das große Glück, meine Frau ist Versicherungskauffrau und die berät unsere Patienten zum Thema Versicherung. Zahnzusatzversicherung machen wir auch für einige andere Praxen sogar. Also wer da Bock drauf hat, kann sich ja gerne mal bei uns melden. Wir haben da ein echt cooles System, wie wir das machen. Und meine Frau, die berät dann halt auch so im besten Interesse des Patienten. Ne? Weil wir haben keinen, nicht so wie ein normaler Makler, der sagt, ich verticke die mit der höchsten Provision, sondern es geht darum, dass wenn was anfällt, das dann auch geleistet wird. Und da gibt es halt 3, 4, 5, 6 echt gute Player am Markt. Und ein paar, die sollte man echt vermeiden, weil im Kleingedruckten stehen dann halt die Sachen, warum die da nicht leisten und so. Ne? Oder die haben scheiß Staffeln drin. Oder ja, es gibt ein paar Player am Markt, will ich jetzt keine Namen nennen, die, ja, ich sag mal so, die viel Marketing machen und dann dahinter ist dann nicht dann so viel. Ne?
Ja, aber man kann schon klar sagen, der Einsatz von Zusatzversicherung, der ist hier so brutal klug und so brutal wichtig. Und du sagst es ja, dass die ja schon bei 60% drüber liegen als diejenigen, die es nicht haben. Und wenn du die gute Erfahrung gemacht hast, dass es die auch immer zahlen, dann da nochmal aus eigener Hand. Meine Erfahrungen sind da ähnlich. Das konsequent im Patientenstamm zu betreiben, zahlt sich so brutal aus in Jahr 1, in Jahr plus 1, plus 2, plus 3.
Das ist ein Compound-Effekt, ne? Wenn die Leute aus den Staffeln raus sind. Das ist Wahnsinn. Und wenn du deinen Stamm, wenn du doppelt so hohe Zusatzversicherungsquoten hast wie der Durchschnitt, das macht unfassbar viel aus. Alles, was du auf externe Kostenträger umlegen kannst. Ich sag mal so, wenn du einmal in der Zahnzusatzversicherung bist, du kündigst auch nie, weil du bist aus der Staffel raus und wenn du kündigst, fängst du wieder bei null an. Das ist wie, ich habe schon alles in den Pott geschoben und ich bin am River und ich muss nur noch einmal irgendwie 5 Euro nachlegen, um zu sehen, ja, um den Pott gewinnen zu können. wenn wir jetzt mal in der Poker-Analogie sind, ne? Und manchmal weiß ich auch gar nicht, wie sich die Zahnzusatzversicherungen tragen, weil, ganz ehrlich, du zahlst da manchmal 30 Euro im Monat, dann sind 400 Euro Jahresbeitrag und dann bist du nach 5 Jahren aus der Staffel raus, hast 2000 Euro bezahlt und dann kriegen die 90% für 10 Implantate und dann kriegen die Zusagen für 23.000 Euro. So, und dann denke ich mir, okay, wenn das jetzt einer von 10 macht, ist es ja schon plus minus null. Und dann hast du nichts anderes abgerufen. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn die noch ein Upsell-Modell hinten haben. Also, dass da irgendwie noch eine Lebensversicherung vertickt wird hintenrum. Also die Zahnzusatzversicherung, weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein sehr guter Deal für die meisten Patienten.
Ja, das ist auch vor allen Dingen für die meisten aktiven Patienten. Und aktiv jetzt mal hier unterstrichen, es gibt ja diesen sogenannten Jochen-Schweizer-Effekt. Also man weiß ja mittlerweile, spätestens seit dem Börsengang von Jochen Schweizer, als man die Geschäftszahlen gesehen hat, dass nur irgendwie 70% oder 74% aller Leute den Gutschein kaufen, diesen auch einlösen. Und die Marge des Unternehmens war bei, und das war fast zum Piepen, die Marge des Unternehmens war irgendwie bei 24% oder 25%. Das heißt, deren Marge war nur das, dass Leute ihre Gutscheine nicht eingelöst haben. Ja? Und das heißt, das sind Gutscheine. Also das ist eigentlich Bargeld, nur mit engem Boot drauf oder mit einem Fallschirm drauf oder mit Douglas oder mit Zalando oder you name it drauf, ja. Und dann hast du neben dem Gutschein eine Versicherung und dort ist die Schwelle sehr viel niedriger. Ich würde mich nicht wundern, aber die Versicherer veröffentlichen das nicht, aus gutem Grund, würde ich auch nicht machen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht bei 20% oder 30% maximal ist, die so etwas überhaupt in Anspruch nehmen. Und wenn du 10 oder 15 oder 20 Jahre lang eine Versicherung abschließt, dann möglicherweise auch nur in den ersten Jahren. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich über die Zeit auch sehr für die Versicherung, sonst müssten sie ja so ein Angebot tilgen. Alle Angebote, die sich nicht gelohnt haben, also ich habe in meiner Tätigkeit schon zweimal den Fall gehabt, dass eine Versicherungsleistung komplett rausgenommen hat, weil sich diese Versicherungsleistung in der Versicherungsmathematik für die überhaupt nicht mehr gelohnt hat. Das habe ich konkret. Und nicht nur so über Wasser und Hochwasser und diese Sachen, die man schon aus dem Fernsehen mal kennt, damals beim Donauhochwasser oder auch hier an der Küste, wo sie dann diese Sachen schon eigentlich seit Ewigkeit draus haben. Ich meine ganz spezielle Betriebsversicherungen, wo sie ganz konkrete Sachen rausnehmen, weil sie sagen, okay, ich kriege 100 Cent Beitragszahlung, aber ich gebe 140 Cent aus. Also auf jeden Dollar gebe ich dann 1,40 aus. Und dann werden die auch ganz schnell gekündigt. Das heißt, solange sie es nicht machen, kann man davon ausgehen, dass dem nicht so ist. Lieber Stefan, wir haben als letztes Thema, ZMPs und DHs sollten wie Ärzte, und du hast es ja schon angeteasert, als Umsatzerbringer behandelt werden. Idealerweise durch eine Kombination aus Fixum und Umsatzbeteiligung. Du hast es schon angeteasert, indem du gesagt hast, wenn meine ZMP so bei 2022 liegt, auf das kann sie im Monat kommen. Dann schaut sich der ein oder andere Arzt schon um. So, steig mal bitte an der Stelle ein.
Ja, also auch hier aus der Vergangenheit sehr viel gelernt. Wenn du das machen möchtest, also es gibt zwei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Das erste ist, dass natürlich die Person grundsätzlich bereit dafür ist, einen variablen Anteil im Gehalt zu haben. Es ist für mich allerdings aber auch immer schon so ein kleiner Indikator, will derjenige komplett Sicherheit oder will der sich auch mal zurücklehnen oder ist das jemand, der Gas geben möchte? Denn das ist das Ähnliche wie bei den Behandlern. Ne? Natürlich darf es nicht nur monetär motiviert sein, aber du hast mal, oder es ist ja nicht von dir, aber ich habe von dir mal gehört, show me the incentive and I show you the outcome. Du willst ja incentivieren, dass derjenige Lust hat zu behandeln und dass da auch irgendwie nochmal ein Effekt dahinter ist. Ne? Weil wenn du ein Fixum hast, dann ist das so, okay, das habe ich jetzt safe, egal was ich tue. So, und das incentiviert natürlich ein Verhalten, was dann eben, ja, eben nicht bis zum Letzten die Motivation fördert. Auf der anderen Seite musst du als Arbeitgeber natürlich auch das System hinstellen, was das auch ermöglicht, Umsätze zu erbringen. Das heißt, wenn du jetzt eine ZMP einstellst und die ist dann aber nur zu 53% voll, dann ist es sehr, sehr schwierig mit der Umsatzbeteiligung, weil dann kannst du deine Bringschuld nicht bringen und sagen, ich biete dir genug Patienten, um das eben auch erbringen zu können. Also das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Aber in den allermeisten Praxen ist es gegeben. Das heißt, es ist so, bei Ärzten ist natürlich, je nachdem, wo du jetzt einsteigst, das Fixum höher. Das bedeutet, die Umsatzbeteiligung kann auch höher sein, weil, ne, wenn du jetzt, sag ich mal, am Existenzminimum bist, dann kannst du nicht sagen, hier, ich gebe dir jetzt 2000 Euro fix und dann 25% Umsatzbeteiligung. Das heißt, bei den ZMPs und DHs liegen die Umsatzbeteiligung etwas niedriger und das Fixum auch ein bisschen höher im Verhältnis. Ja, das heißt, bei den Ärzten haben wir häufig variable Anteile, die, ja, wenn die krass sind, gehen die schon auf Richtung 40-50%, ne? Also, oder sogar ein bisschen mehr. Wobei man dann das Fixum irgendwann nachziehen sollte, ne? Also, es gibt Leute bei uns, die haben, weiß ich nicht, 6.000-7.000 Euro fix und haben dann nochmal das gleiche an Umsatzbeteiligung, ne? Weil sie einfach hohe Umsätze fahren, ne? Bei ihren 25% Umsatzbeteiligung. Bei unseren ZNPs und DHs machen wir es so, ist ein ganz, ganz einfaches System. Wir gucken uns den Tarif an für eine ZNP, also Klasse 4, und sagen, okay, das ist jetzt wirklich das Fixum und ab dem dreifachen Umsatz bekommst du dann 10% Umsatzbeteiligung. Ja, dreifacher Umsatz, dann kommen ja noch die Arbeitgeberbeteiligung drauf, die rechnen wir sozusagen virtuell dann nochmal drauf. Also, ich nehme jetzt mal an, 3.000 Euro Umsatz ab 9.000 und dann mal 1,23 ist, glaube ich, der Faktor, weil du zahlst ja noch Versicherung und alles, ne, und Krankenversicherung. Und dann ab 11.000 gibt es dann 10%. Nur wenn die ihre 21.000 macht, dann sind es nochmal 1.000 Euro Umsatzbeteiligung on top. Das wären dann so ungefähr variabler Anteil 25%. Und das ist schon ziemlich motivierend. Bei den DHs ist es noch krasser, ne? Wenn die natürlich PA machen, dann kann man auch eine DH sogar nochmal etwas höher bei den PA-Umsätzen. Da kann man so, finde ich, bis 15% auch gehen. Ich habe sogar schon 20 gesehen, finde ich, ist schon sehr hoch, muss ich sagen. Aber das führt dann dazu, dass einige DHs, ne, wenn die wirklich nur PA machen, in einigen Praxen, weiß ich nicht, 6.000 Euro, 7.000 Euro verdienen. Ne? Und dann aber auch zu Recht, wenn sie 30.000 Umsatz machen, dann ist das eben kein Differenziator mehr zu einem behandelnden Arzt, meines Erachtens. Und so muss man das halt auch sehen. Ich finde, die Grenzen zwischen ärztlichem Personal und nicht ärztlichem Personal, die verschwimmen so ein bisschen, weil der Mehrwert, den eine DH bietet, einer Praxis, dadurch, dass sie die gesamte PA in allerhöchster Qualität erbringt, eigentlich nur noch die Lokalanästhesie, die wird dann über den Arzt abgerechnet, was dann okay ist, das ist dann schon wirklich ein Mehrwert für eine Praxis, der sehr substanziell ist, ne? Und deswegen finde ich auch gerade bei, ne, bei uns auch die Teamleiter, ne, die sind auch anders bezahlt als jetzt zum Beispiel die normalen Schulassistenzen. Ich glaube, du musst dir als, vielleicht ist das auch nochmal ein Thema, Incentives in der Zahnarztpraxis oder Gehaltsstrukturen in der Zahnarztpraxis, ein gutes System überlegen, wie du Leute die Verantwortung übernehmen, und ich finde, die PA zu verantworten ist eine ziemlich krasse Verantwortung, oder die vielleicht auch Führungsverantwortung haben, wie du die wirklich leistungsgerecht entlohnst. Ne?
Stefan, ich glaube, wir haben unser Thema durch. Dein chinesisches Essen wartet in 9 Minuten. Und es ist eigentlich die letzte Folge in diesem Jahr. Es ist mitten in der Adventszeit, es ist jetzt Mitte Dezember. Und wir haben eigentlich immer im Dezember die letzten Jahre unsere Predictions und unsere Wins and Loses gemacht. Aber da haben wir uns ja dazu entschlossen, dass wir die im Januar machen. Und warum wir sie machen, ist, du hast es ja eingangs ausführlich beschrieben, dass man sich eigentlich auch erst zum Jahresende, also ganz pragmatisch, du und ehrlich gesagt, ich selber auch erst dann mir intensiv Gedanken über diese Dinge mache. Und ich würde sagen, wir sollten die vielleicht früher im Januar machen. Das können wir jetzt gleich nochmal offline mal einen Termin festsetzen, dass wir die relativ früh hier packen. Ja, ich würde sagen, Stefan, wenn du nicht noch was hast, vielen, vielen Dank für wieder mal ein tolles Jahr mit dir. Mindestens diese 12 Mal plus die Eröffnung. Bei euch haben wir uns gesehen. 13 Mal haben wir uns dann gesehen und vielleicht noch eine Handvoll mehr miteinander telefoniert. War toll, dich dieses Jahr begleiten zu dürfen. Es war ein sehr aufregendes Jahr für dich, auch für mich von außen betrachtet, was du alles geleistet hast und du mit Team geleistet hast. Danke für das Mitnehmen auf diesem ganzen Weg. Hat mich gefreut und ist mir eine Ehre, damit bei zu sein. Dankeschön.
Christian, das kann ich dir nur zurückgeben. Du bist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und ich weiß ja auch, ich kann dich mal anrufen, wenn es mal schwierig ist. Haben wir ja schon oft gehabt, ne? Ich aus dem Gym, ist immer mega. Also für alle, die Christian nicht kennen, kennen kaum eine Person, die so integer, so empathisch ist und vor allem auch mal Schwäche zeigt und sagt, hey, bei mir war es genauso oder ich bin durch die gleiche Scheiße gelaufen. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir. Es wird mega. Ja, dann lass uns 2025 wieder Gas geben. Das wünsche ich euch auch, liebe Community, liebe Audience, dass ihr das neue Jahr mit viel Energie startet, dass ihr das diese Jahr, dass ihr das zufrieden, hoffe ich, und glücklich beendet. Und ja, setzt euch Ziele, das ist ganz wichtig. Motivierende Ziele, die richtigen Ziele mit dem richtigen Warum dahinter. Und ja, ich teile meine Sachen und Christian teilt seine Sachen im Januar mit euch und dann geht's Vollgas. 25 wird das geilste Jahr, was es jemals gab.
So ist es. Die besten Tage liegen vor euch.
In dem Sinne, macht's gut.
Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHealth Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.